Herzlich willkommen im kleinen Saal auf Leibniz FM. Ihr hört uns auf einem der offenen Sendeplätze bei Leibniz FM und ihr seid in der Dezemberausgabe vom kleinen Saal. Wir möchten heute schon ein bisschen in die Zukunft schauen, auf den Januar und was da in Hannover so im Kino läuft, aber vor allem uns mit dem vergangenen oder dem hinter uns liegenden Jahr beschäftigen. Wir, das sind in diesem Fall wieder Clara aus der Stammbesetzung.
Hallo.
Und Miraela Sartori ist heute bei uns. Jonas macht eine Pause diesmal. Miraela, herzlich willkommen.
Hallo.
Du bist bekannt zum Beispiel aus dem Kulturindustrie-Podcast und bist auch als TV-Autorin tätig, hast das Grundgesetz der Tiere geschrieben zum Beispiel. Richtig?
Unter anderem.
Unter anderem.
Mitgeschrieben, sagen wir es so.
Mhm. Sehr schön, dass du heute spontan Zeit hattest, um Jonas zu vertreten. Freut uns riesig. Genau, und wir gucken ein bisschen gemeinsam auf unser Kinojahr 25 zurück. Vorher aber geht es ein bisschen in das Kinojahr 26 schon und was da an Neustarts läuft. Ihr könnt am 9. und am 10. Januar um 20 Uhr nämlich den bereits an dieser Stelle thematisierten Sehnsucht in Sangerhausen von Julian Radlmeier im Sprengelkino sehen. Wer die Empfehlung aus der Braunschweig-Filmfest-Folge noch nicht mitgenommen hat, dem sei sie hier noch einmal verdeutlicht und eindringlich gemacht. Was gibt es denn an Retrospektiven im Januar, Clara?
Ja, da gibt es zwei Sachen, die ich auf jeden Fall empfehlen möchte, nämlich einmal im Apollo. Da läuft nämlich am 2.1. und am 3.1. einmal um 20.15 Uhr und einmal um 20.30 Uhr, nämlich Harold und Maud. Ein wunderbar skurriler, schöner, trauriger Film über Liebe, das Leben feiern und ein Paar, das man einfach lieben muss. Mehr sage ich da, glaube ich, zu nicht. Wir werden gleich noch ein bisschen über Harold und Maud reden, aber das empfehle ich auf jeden Fall schon mal. Dann am 17.01. um 16 Uhr läuft im kommunalen Kino in Hannover, im Künstlerhaus, letztes Jahr im Marienbad. Und ganz kurze Story dazu. Ich kannte den Film nur von ohne Ton und nur von Bildern und Ausschnitten und habe mich null über diesen Film informiert und dachte, es geht einfach um ein Schwimmbad, das zumacht und es wird das letzte Jahr nochmal in diesem Bad gefeiert. Das ist kompletter Käse und es geht um was ganz, ganz anderes. Um das rauszufinden, warum ich mit dieser Auffassung so falsch lag, müsste halt um 16 Uhr am 17.01. ins Koki kommen und den Film gucken. Eine ganz große Empfehlung von mir. Also da wurde mir nochmal es war eine Offenbarung, sag ich mal.
Mhm, der wird dann leider dein Headcanon zu letztes Jahr in Marienbad überschrieben. Aber der tatsächliche Film ist ja auch ganz gelungen, auch wenn mir deine Version auf jeden Fall gefällt. Und am 19. Januar um 20.45 Uhr könnt ihr in der OMU-Vorstellung im Kino am Raschplatz Hamnet den neuen Chloe Zhao-Film sehen. Da hatte ich leider noch keine Gelegenheit dazu, den vorab zu sehen, aber der wird gerade sehr begeistert besprochen und wirft auf jeden Fall lange Schatten voraus. Also da unbedingt dranbleiben an diesem Termin. Ich werde den auch so früh sehen wie möglich. So, damit lassen wir den Januar aber schon erstmal in der Zukunft, wo er ist, und gucken einmal auf das Filmjahr zurück. Ich würde erstmal fragen, wie ist denn eure Stimmung zu 2025 als Filmjahr insgesamt? Also ich habe das Gefühl, es war irgendwie so ein bisschen verhalten und so ein richtig großes, klares Highlight gab es nicht, oder? Seht ihr das anders?
Nee, den Eindruck teile ich. Also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr erstaunlich viel dann doch im Kino gesehen und ein paar Highlights waren dabei, da kommen wir später noch zu. Aber insgesamt beobachte ich, dass irgendwie 2015 so ein Horrorfilmjahr war. Es gab super viele Horror-Releases, die, wo ich sagen muss, die ich auch ganz in Ordnung fand und gerne geschaut habe und auch delivered haben. Aber der ganze Rest, der hat mich nicht aus dem Haus geholt, buchstäblich, um ins Kino zu gehen. Und finde das irgendwie interessant. Teilt ihr die Beobachtung, dass es super viel Horror gab?
Ich bin gar nicht leider so in diesem im Horrorgenre so drin, aber ich kann das vor allem bestätigen, als ich jetzt das Jahr auf der Berlinale war. Da war sehr viel Horror vertreten. Ich würde sagen, überproportional. Und was mich halt auch dazu verleitet hat, in ein paar Horrorfilme reinzugehen auf der Berlinale. Das einmal, also den Punkt bestätige ich auf jeden Fall. Und ich dachte erst, also ich habe erst die Schuld bei mir gesucht, weil ich auch wirklich sehr selten 2025 im Kino war und dachte so, was ist los mit mir? Jetzt musst du aber mal wirklich von der Couch runter. Das kann jetzt echt nicht angehen. Also du schimpfst dich hier irgendwie cinephil und bist nicht im Kino. Und irgendwann habe ich gemerkt, vielleicht ist es gar nicht meine Schuld. Also ja, 25, was war da los? Also es ist irgendwie so, vielleicht, wir kommen ja gleich noch zu den Highlights. Es gab ein paar, aber man musste ein bisschen suchen und man musste auch vielleicht als kleiner Teaser ein bisschen warten auf das Jahresende.
Im Sommer waren dann auf jeden Fall Horrorfilme so diskursbestimmt, das habe ich auch so wahrgenommen. Aber auch da hatte ich das Gefühl, dass das Niveau eigentlich unter dem Vorjahr geblieben ist. Für mich war 2025 ein Jahr, wo irgendwie der industrielle Anteil von Filmen so wahnsinnig im Vordergrund stand. Also es gab immer noch und wieder sehr verschärft die langen KI-Diskussionen, aber auch so Acquisitions und Merger. Also wir nehmen jetzt auf, relativ kurz nachdem dieser Netflix-Warner-Deal bekannt geworden ist, dass also Netflix wahrscheinlich Warner jetzt vollständig mit den enthaltenen Properties und Diensten einfach schlucken wird oder irgendwie akquirieren wird auf jeden Fall. Und ich hatte das Gefühl, das stand irgendwie dieses Jahr so ein bisschen im Vordergrund, so Verschärfungen von Industriebewegungen, die wir die ganze Zeit davor auch schon beobachtet haben, aber die jetzt so einen neuen Grad von Verschärfung erreichen. Wir haben natürlich auch wichtige Leute verloren. Der Tod von Udo Kier liegt noch nicht lange zurück. Und jetzt ist auch bekannt gegeben worden, dass Rosa von Braunheim verstorben ist. Also ich will jetzt keine zu traurige Stimmung und kein zu schwarzes Bild von diesem Jahr zeichnen, aber ich muss schon sagen, dass es so den richtig einzelnen hellen Lichtblick nicht gab. Aber was ja auch zu einem Film ja dazugehört und finde ich, was man immer mit dazu besprechen kann, sind auch Wiederentdeckungen. Das ist ja des subjektiven und eigenen Filmjahres genauso Bestandteil wie die Dinge, die man neu gesehen hat. Deswegen wollen wir auch gerne über so Wiederentdeckungen sprechen oder Filme, die wir dieses Jahr das erste Mal gesehen haben. Was habt ihr denn da? Was gab's denn? Was habt ihr denn zum ersten Mal gesehen dieses Jahr, was euch umgehauen hat?
Ich habe zum ersten Mal 2025 La Haine gesehen von 1995. Ich kann mir nicht ganz erklären, warum ich diesen Film irgendwie immer verpasst habe, weil jeder kennt diese ikonische Szene vor dem Spiegel, wo er da diese Drohgebärden zeigt, der Hauptdarsteller. Und ich saß im Kino am Raschplatz hier in Hannover, das erste Bild kommt, dieses Schwarz-Weiß, unglaublich scharf, beeindruckend. Und ich habe einen Ticken zu laut in den Kinosaal gesagt, wow. Also ich war vor dem ersten Frame, war ich schon total geblättet und es war ein Erlebnis. Es war wirklich, es war sehr, sehr gut und verstehe nicht, warum das jetzt erst stattfinden musste bei mir. Dann habe ich noch einen Film geguckt, den ich eben schon erwähnt habe, nämlich Harold und Maude von 1971. Der ist unglaublich süß und es hat auch wieder super lang gedauert, bis ich den geguckt habe, ich kann es mir nicht erklären. Meine Mutter hat mir den irgendwie schon vor Jahren mal empfohlen, aber leider etwas unglücklich, weil sie gesagt hat, ja, das ist so mit so einem jungen Typen und der lernt eine ältere Frau kennen. Und die haben dann was miteinander. Das ist nicht falsch, aber ich war dann immer so ein bisschen so, also diese ganzen anderen Themen, die der Film aufmacht, das war einfach in dieser Zusammenfassung nicht drin. Also Harold und Maude, absolute Empfehlung, ganz einfach schön, ich habe geweint, so Punkt. Dann habe ich noch Nosferatu gesehen von 1922.
Ja, sehr gut.
Direkt nachdem ich den aktuellen Nosferatu gesehen habe. Und ich muss leider sagen, der stinkt ganz schön ab.
Ja.
Im Vergleich zum Original. Also Nosferatu von 1922. Man muss auch sagen, ich habe es mit musikalischer Live-Begleitung gesehen im kommunalen Kino. War sehr, sehr gut. Große Empfehlung. Ja, das waren meine Wiederentdeckungen.
Bill Skarsgård in allen Ehren, aber er hat ja Max Schreck nicht viel entgegenzusetzen.
Auf gar keinen Fall.
Und ich sag mal so, Bill Skarsgård hatte noch kein Cameo bei SpongeBob.
Ja, also.
So.
Ja, das ist die Messlatte, die wir ansetzen müssen.
Richtig.
Und der man sich stellen muss, ganz klar. Was hast du denn an Retrospektiven gesehen, Micha?
Also der eine Film ist Magnolia von 1999 von Paul Thomas Anderson. Das, den habe ich nicht zum ersten Mal gesehen, sondern das ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ungeachtet dessen, was ich jetzt mittlerweile von Paul Thomas Anderson halte. Oh. Aber ja, der Film hat mich damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, sehr geprägt und der passt auch an sich gut in diese Folge heute rein, wenn es später zu einem meiner Highlights kommt oder zu meinem Highlight kommt. Und weil er nämlich auch als Inspiration diente. Aber bei Magnolia begleiten wir so mehrere Menschen und deren Perspektiven an einem Tag. Und diese Menschen sind auch alle so ein bisschen miteinander verwoben. Und da geht es auch sehr um so traurige Schicksale und aber auch um absurde Zufälle. Und ich muss dazu sagen, es ist natürlich kein happy, gute Laune-Film. Man sollte sich auf jeden Fall für den Rest des Tages frei nehmen oder vielleicht noch einen kleinen Happy-Go-Lucky-Film sich danach schieben, weiß ich nicht, Happy Feet 2, was auch immer. Aber falls der noch nicht geschaut wurde von euch Zuhörenden, dann holt das auf jeden Fall nach. Ich finde, das ist so ein Film, der so menschlich ist, dass ich sehr regelmäßig an ihn denken muss. Und auch wenn man ihn gesehen hat, dass dieser Film einen so eine Weile nicht loslässt. Und ein Film, den ich tatsächlich zum ersten Mal gesehen habe dieses Jahr, das ist Death Becomes Her oder Der Tod steht ihr gut auf Deutsch von 1992. Das ist so ein Kultklassiker, gerade in der Gay-Community. Und da geht es um zwei Frauen, die in so einem ewigen Konkurrenzverhältnis zueinander stehen und einen Zaubertrank zu sich nehmen, der halt ewige Jugend versprechen soll. Das ist so eine dunkle Komödie. Und ich finde auch vom dem, was der Film quasi behandelt, passt es sehr gut in die heutige Zeit, wenn wir jetzt an Schönheitseingriffe und was tut man nicht alles, um jung, schön, dünn zu sein, so reinpasst. Aber das Ganze wird natürlich auch sehr absurd alles behandelt. In dem Film spielen Meryl Streep, Goldie Hawn und Bruce Willis mit. Und zu Beginn ist quasi der Goldie Hawn-Charakter mit Bruce Willis verlobt, der ein Schönheitschirurg ist. Und Meryl Streep spannt ihn ihr quasi aus. Dann gibt es so einen kleinen Zeitsprung und zu dem Zeitpunkt ist dann Bruce Willis bereits Bestatter, der so auf Rekonstruktion und Leichenpräparation spezialisiert ist. Ich habe gelesen, das nennt man Thanatopraktiker. Mhm. Das war mir vorher nicht bekannt. Und ja, die haben ja diesen Zaubertrank getrunken, um ewige Jugend zu haben. Aber natürlich gibt es da auch immer Nachteile und Nebenwirkungen und auch gewisse Regeln, für die das ewige Leben ja mit sich bringt und die wir dann innerhalb des Films als Zuschauende auch mitbekommen. Ja, der Film ist super witzig, er ist natürlich super over the top, er ist aber auch ästhetisch einfach fantastisch und absurd. Es sind auch fantastische One-Liner drin und ich kam vor allen Dingen darauf, weil ich ein bisschen RuPaul's Drag Race geschaut hatte und dass da auch zum Teil zitiert wurde. Der Film ist das, was man jetzt so im Sinne von Susan Sontag als Camp bezeichnen würde. Und kann ich auch sehr empfehlen. Vielleicht kann man den dann nach Magnolia gucken, nachdem man einmal auseinandergerissen und wieder zusammengenäht wurde. Und dann kann man sich einmal Death Becomes Her anschauen. Linus, was hast du denn für uns mitgebracht?
Ich habe dieses Jahr richtig viele schöne Wiederentdeckungen gehabt und Wiederbegegnungen. Ich hatte bedauerlicherweise zu Beginn des Herbstes nochmal Corona, was aber den positiven Aspekt hatte, dass ich eine Woche lang ganz viele Sachen nachholen konnte. Und irgendwie bin ich da, weil ich einen anderen Kandidaten, den ich später nochmal erwähne, weil ich mich so ein bisschen unter dessen Nachwirkung befunden habe, habe ich entschlossen, so ein bisschen Eurospy und Agentenkino nachzuholen. Und bin dann aber recht schnell aus diesem auch campy und von James Bond inspirierten Eurospy-Lager rübergewechselt zu den Filmen, die Michael Caine damals im Genre gedreht hat. Und da war ich schnell bei dem Film The Ipcress File, wo Michael Caine den quasi desillusionierten Geheimagenten Harry Palmer spielt, der eigentlich nur so aufgrund von persönlicher Erpressung für den Geheimdienst arbeitet, weil ihm sonst eine Haftstrafe droht und überhaupt keine große Identifikation weder mit Land noch dem Geheimdienst irgendwie hat. Und davon gibt es eine Fortsetzung, die Funeral in Berlin heißt, beziehungsweise Finale in Berlin im Deutschen. Und das war eine der besten Retrospektiven, die ich dieses Jahr hatte. Das ist ein so großartiger Film. Es ist ja von amerikanischen und britischen Filmen nicht, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass die, wenn sie in Deutschland spielen oder in Deutschland gedreht sind, tatsächlich deutsche Schauspielende in den Nebenrollen besetzen und halbwegs glaubwürdiges Deutsch im Hintergrund gesprochen wird. Das ist bei Funeral in Berlin makellos. Und man sieht, hat ein tolles Wiedersehen mit ganz vielen bekannten deutschen Charakterdarstellern und Fernsehschauspielern. Ganz, ganz toll. Und es ist eben eine quasi nihilistische Agentengeschichte. Also die im Prinzip die Geheimdienstarbeit nicht glorifiziert, sondern ein recht düsteres, trostloses Bild zeichnet. Und ich bin auch einfach anfällig für alte Aufnahmen von Städten. Also das fällt mir immer mal wieder auf, dass mir ein Film im Prinzip nur das Berlin der 80er Jahre oder das, was weiß ich, das Düsseldorf der 90er Jahre zeigen muss. Und ich bin eigentlich schon für 2 Stunden unterhalten. Da muss gar nicht mehr so viel passieren. Bei Funeral in Berlin passiert aber trotzdem auch noch unheimlich viel. Den habe ich unheimlich genossen. Und wir haben Rosa von Braunheim gerade schon erwähnt, Stadt der verlorenen Seelen war für mich auch eine ganz wichtige Wiederbegegnung dieses Jahr, wenn wir schon beim Thema Berlin auch sind. Das ist ein queeres Musical aus den 80er Jahren, ich glaube von 1982, das Rosa von Braunheim in Zusammenarbeit mit ganz vielen zu dem Zeitpunkt in Berlin lebenden Trans-PerformerInnen und Varieté-KünstlerInnen und Drag-Artists gemacht hat. Also es gab ja in den 80er Jahren und in den späten 70er Jahren so eine große Wegbewegung aus New York und aus der queeren Szene aus New York nach Berlin, eben weil New York so unbezahlbar geworden war. Und dann hat sich irgendwie Berlin auch so als quasi Außenstelle gebildet und hatte dann diese sehr lebendige Community. Die wird in Stadt der verlorenen Seelen gleichermaßen zelebriert, überhöht, aber auch einfach quasi dokumentarisch abgebildet. Das ist ein Film, der diskursiv nahezu überhaupt nicht gealtert ist, der sich mit ganz vielen transspezifischen Themen auseinandersetzt, die uns heute immer noch beschäftigen und wo wir heute eigentlich hinter dem Diskurs, der in Stadt der verlorenen Seelen geführt wird, zurückgefallen sind. Das fand ich wahnsinnig aufregend. Den haben wir im Kino im Sprengel zusammen mit Satanische Sau gezeigt, dem quasi Schwanengesang, den Rosa von Braunheim noch über sich selbst drehen konnte. Und das war ein ganz fantastischer Abend. Das war ein großes Highlight für mich dieses Jahr. Bevor wir zu den Top-Filmen, also zu unseren absoluten Lieblingen aus diesem Jahr kommen, würde ich gerne noch so ein paar Honorable Mentions erwähnen. Ich muss leider sagen, dass es In die Sonne schauen bei mir nicht aufs Podest geschafft hat, sozusagen. Ich habe den sehr genossen. Der hat auch noch lange nachgehallt. Ich glaube, dass der sich noch zu einem Lieblingsfilm bei mir mausern könnte, wenn ich ihn ein zweites oder vielleicht auch ein drittes Mal sehe. Das ist eine historische quasi Geistergeschichte, die deutsche Geschichte und Familiengeschichte um einen Bauernhof herum erzählt und die Zeitebenen dabei so ineinander vermischt. Den fand ich sehr, sehr klug gemacht. Weniger klug gemacht fand ich Jimmy and Sticks. Das ist der vielleicht klebrigste Film, den ich jemals gesehen habe. Den habe ich in Hamburg auf dem Fantasy Filmfest gesehen im Frühjahr. Und der lief da, glaube ich, Donnerstagabend um 23 Uhr. Der Saal war verhältnismäßig leer. Und das ist ein wirklich extrem aggressiver Film über einen Regisseur, der in seiner Wohnung in so eine Art Psychose abdriftet und dann in dieser Wohnung von Außerirdischen attackiert wird. Es geht auch viel um Sucht und um Rückfälligkeit. Und ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film gesehen habe, in dem so viel geflucht und geschrien wird und den ich trotzdem erträglich fand. Also das letzte Drittel sind eigentlich nur noch betrunkene und zugedröhnte Männer, die sich anschreien. Und auch wenn das jetzt wirklich nach einem ganz furchtbaren Film klingt, muss ich sagen, dass das irgendwann einen gewissen hypnotischen Reiz entwickelt. Das Finale ist ehrlich gesagt unfassbar. Also diese Wohnung beginnt sich dann zu verwandeln und es ist so ein bisschen unklar, liegt das jetzt am Bewusstseinszustand der Protagonisten oder geht hier tatsächlich irgendetwas Außerirdisches oder Übernatürliches vor sich? Aber ja, da kommen wirklich einige extrem groteske visuelle Ideen zum Tragen. Den möchte ich nochmal auf die Liste setzen, auch wenn der halt keinen regulären Kinostart hatte in Deutschland. Ich hoffe, dass der nochmal irgendwo ins Streaming kommt und ich ihn dann nochmal erwähnen kann. Werde ich auf jeden Fall tun.
Also würde ich sagen, wenn du sonst noch Interesse an rumschreienden, besoffenen Männern hast, kann ich dir auch den Bremer Bahnhof beim Werder Heimspiel empfehlen. Hast du sowas Ähnliches? Ich weiß aber auch nicht, ob das so gut inszeniert ist dann. Ansonsten habe ich als Honorable Mentions ehrwürdige Erwähnungen, finde ich so als deutschen Begriff auch so witzig. Einmal, Stichwort Horror, Bring Her Back von den Philippou-Brüdern, also Danny und Michael. Und in diesem Film geht es um 2 Geschwister, ein 17-jähriger Bruder und seine sehbehinderte Schwester, deren Vater gestorben ist und die jetzt nun also quasi verwaist sind und bei einer Pflegemutter unterkommen. Ja, und da passieren dann einige Kuriositäten und es zeigt sich auch recht schnell, dass die Pflegemutter in erster Linie Interesse an der kleinen Schwester hat und den größeren Bruder am liebsten loswerden möchte. In dem Haus lebt auch noch so ein weiterer Junge, der nicht spricht und davon abgesehen auch sehr gruselig wirkt. Das ist ein Horrorfilm, der hat schon sehr brutale Elemente, also wer da empfindlich ist, vielleicht einmal kurz irgendwas an Triggerwarnung oder so angucken. Ich bin nicht so empfindlich, muss ich sagen, aber da gab es mindestens eine Szene, da musste ich wegschauen. Aber ansonsten ist es ein Horrorfilm in erster Linie über Trauer und zu was einem Trauer leiten kann und wie verzweifelt einen Trauer auch machen kann. Ja, den fand ich ganz gut.
Der hat diese unheimlich krasse Sally Hawkins-Performance als Pflegemutter. Ne? Also ich fand schon, dass der unter die Haut gegangen ist. Ich fand ihn dann aber am Ende fast zu negativ, fast zu nihilistisch. Also das war schon irgendwie ein harter Brocken, obwohl ich den so auf der quasi sensorischen Ebene auch echt aufregend und visuell auf jeden Fall sehr aggressiv fand.
Ja. Ansonsten kam ja auch der neue Bong Joon-ho-Film raus,
Michael 17.
Michael 17 von Bong Joon-ho und Mickey 17 kam raus und der Film spielt in einem fiktionalisierten 2050, also im Jahr 2050, bei dem Mickey, gespielt von Robert Pattinson, vor seinen Geldschulden versucht zu fliehen und dann ein sogenannter Expendable wird, was bedeutet, dass er immer wieder körperlich geklont wird, um verschiedenste gefährliche Aufgaben zu erledigen. Und wenn er dann gestorben ist, dann wird einfach ein neuer Klon erstellt. Das erklärt so ein bisschen die Zahl nach dem Namen. Und dann kommt es halt aus Versehen dazu, dass Mickey plötzlich zweimal vorhanden ist. Und das ist eigentlich etwas, was nicht gestattet ist in dieser fiktionalisierten Welt. Und das müssen die irgendwie verheimlichen, dass es nun zwei Mickeys gibt. Im Grunde genommen, da gibt es noch viel anderes zu behandeln, aber im Grunde genommen geht es in diesem Film um Kolonialismus und die Zerstörung der eigenen Welt oder anderer Welten und dass der Lebensraum anderer Wesen eingenommen wird und auch wenn das deren Tod bedeutet. Da sind dann so genannte Creepers, heißen die. Die sehen so ein bisschen aus wie so Alien-Asseln. Ist jetzt nicht so das cute, flauschig, wie auch immer. Aber deren Schwänze quasi sind wohl eine Delikatesse für die Reichen und Mächtigen. Und dementsprechend sind die natürlich ein Ziel für die. Die wollen ja aber eigentlich auch nur leben und haben so ihre eigenen Strukturen und Familien. Und das behandelt dieser Film so ein bisschen oder zeigt so ein bisschen, wie damit umgegangen wird. Mein einziges Problem mit dem Film war, weswegen er es nicht so ganz als guter Film geschafft hat oder als Highlight geschafft hat, ist, dass gegen Ende kommt so ein bisschen so ein Infodump oder so eine Rede, die quasi für die allerletzte Person im hintersten Teil des Kinos, die vielleicht gerade die ganze Zeit vielleicht auf ihr Handy geschaut hat, genauestens erklärt, worum es in diesem Film geht und dass es vielleicht nicht so cool ist, andere Lebewesen für seinen Profit zu töten und auch deren Lebensraum zu zerstören und was generell ein Leben wert ist. Und natürlich auch, dass Kolonialismus halt nicht so cool ist. Das wird da einfach in so einer sehr dramatischen, am Ende wird alles erklärt und eingeordnet Szene geschrien, buchstäblich. Trotzdem war der Film sehr unterhaltsam. Und auch wenn ich jetzt Asseln sonst eher meide als Lebewesen, sie können nichts dafür, aber ich vibe da nicht so mit, fand ich diese kleinen Tierchen dann doch schon ganz süß und hätte sie wahrscheinlich auch mit meinem Leben beschützt.
Ja, ich fand diese Rede am Ende auch deswegen so ein bisschen eigenartig, weil der Film bis dahin relativ unsubtil eigentlich mit seinem Thema uns schon so gegenübertritt. Also Mark Ruffalo spielt den Anführer dieser Kolonisten, der so eine sehr klare Trump-inspirierte Figur ist. Und also den fand ich schon so weit in die Persiflage überrissen, dass ich mich eigentlich gefragt habe, warum man das Ganze am Ende dann noch so auflöst. Ich muss aber sagen, dass ich das hier das erste Mal das Gefühl hatte, es mit einer richtig starken Robert Pattinson-Performance zu tun zu haben. Also er verstellt so ein bisschen seine Stimme, er ist so ein bisschen, also er ist nicht so sonderlich durchsetzungsfähig, vielleicht auch manchmal sogar ein bisschen unterwürfig oder unentschlossen. Und das, finde ich, stand ihm unheimlich gut. Also ganz tolle Körperlichkeit. Und er ist ja auch gleich mehrmals zu sehen. Also man bekommt wirklich viel von ihm mit. Fand ich auch ganz prima.
Ja, seine zweitbeste Performance nach Twilight.
Ja, muss man schon sagen. Ja.
Es gibt diese Tierchen als Stofftier, by the way.
Oh.
Oh.
Bei mir ist irgendwie der Film so ein bisschen, also der plätscherte so vor sich hin und das Thema, jetzt haben wir ganz viele Robert Pattinson, okay, alles klar. Er hat mich irgendwie in dem Moment so ein bisschen abgeholt, weil auch viel, nicht viel Raum, aber es gibt ja auch diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und als dann Mickey sagt, sie hat jeden einzelnen Mickey geliebt. Also er beschreibt dann so, der war ein bisschen mutiger, der war ein bisschen schüchterner und so. Und da war ich so kurz so, und ich kaufe mir so eine Asse. Ja.
In der Liebesgeschichte wird ja aber auch etwas gemacht, was Klongeschichten sonst immer auslassen. Nämlich zu sagen, Moment, wir haben jetzt tatsächlich mal die Gelegenheit, eine Ménage à trois mit im Prinzip nur zwei Personen zu haben. Das möchte ich noch anführen, dass der Film das kurz thematisiert und auch beziehungsweise eine ganze Szene darum strickt. Das ist natürlich wichtig, das ist eine Überlegung, die sonst immer nur impliziert wird, hier aber ausexerziert. Das muss man Mickey 17, denke ich, noch zugutehalten.
Ich wäre so sauer gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Wirklich. Also es war ein Grund, warum ich in den Film gegangen bin. Ja, ich würde einfach mal weitermachen. Wie hast du es eben genannt auf Deutsch?
Ehrwürdige Erwähnungen.
Ehrwürdige Erwähnungen. Das ist besser, das kann ich besser aussprechen. Ja, meine basieren leider so ein bisschen darauf, dass ich nicht so eine gute Berlinale hatte. Ich weiß nicht, ob es an der Berlinale 2025 allgemein lag oder ob ich einfach meinen Sparkle verloren habe, was darin, also ein Programm auszusuchen irgendwie für die Tage, die man dann da ist. Und so hat sich irgendwie ergeben, dass ich einfach nicht so gute Filmerfahrungen hatte. Aber zwei Stück, die haben mich abgeholt und da hatte ich eine sehr gute Zeit im Kino. Nämlich einmal Queer Panorama, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ist eine US-amerikanische, chinesische Hongkong-Produktion. Also da waren mehrere Länder involviert. Und es geht um einen jungen, schwulen Mann, der ja eigentlich bei seinen Sexdates begleitet wird und immer wieder die Identität von dem Date davor übernimmt. Er hat ein Date mit einem Lehrer, beim nächsten Date ist er der Lehrer. Also es ist so eine Geschichte von Identität und Beziehung auf Zeit, wir treffen uns, wir stellen uns nicht mit Namen vor, sondern wir haben in der Dating-App irgendwelche Pseudonyme angegeben und ja, mimen so für zwei Stunden lang, als hätten wir eigentlich eine sehr intime Beziehung und würden uns schon irgendwie ganz lange kennen und würden uns irgendwie erzählen uns unsere Lebensgeschichten, obwohl wir eigentlich uns primär fürs Körperliche getroffen haben. Und ich fand den sehr, sehr beeindruckend, einfach was für eine Facette dieser Film an Bildern hat. Und aber auch, man hat bis zum gewissen Grad das Gefühl, dass man jetzt eigentlich diesen jungen Mann kennt. Und irgendwie kennt man ihn doch nicht, weil man eigentlich nie weiß, vielleicht hat er mich ja auch angelogen. Vielleicht, oder hat er das eine Date nicht angelogen. Plötzlich ist es eine andere Identität, die vorher gar nicht vorgestellt wurde. Und das war sehr beeindruckend. Es spielt auch mit Zeitsprüngen. Ja, ist bei Salzgeber. Habe ich jetzt gerade noch recherchiert. Vielleicht kann man den ja doch noch irgendwo gucken. Und dann hatte ich sehr, 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 sehr viel Spaß bei Magic Farm. Eine US-amerikanische Produktion, die in Argentinien gedreht wurde. Er wurde jetzt bei meiner Recherche als Sci-Fi-Film und schwarzer Rom-Com betitelt. Ich weiß jetzt nicht so ganz, bei Sci-Fi bin ich ein bisschen raus, schwarze Rom-Com gehe ich mit. Es geht nämlich um ein Kamerateam, das durch die Welt reist und immer versucht, mit ihrer Moderatorin zusammen Beiträge über Trends abzufilmen, irgendwelche Tänze oder so, also so mediale Ereignisse festzuhalten. Und sie reisen dann aufs Land in Argentinien und finden einfach raus, dass sie falsch informiert sind und es gibt gar keinen Trend. Und jetzt sind sie da gestrandet und wissen nicht, also haben Geld ausgegeben, sind auch einfach, glaube ich, so ein bisschen pleite am Ende. Und dann faken sie einfach einen Trend. Ich glaube, am Ende machen sie irgendwas mit Hüten. Und am Ende, ja genau, sie faken das, am Ende machen alle miteinander rum, es ist ein kompletter Mess Und das ist eigentlich der ganze Witz daran. Und weil ich ja auch so ein bisschen vom Bürgerfernsehen komme, war mein erster Gedanke so, hey, warum ist das lustig? Das ist immer so, wenn man außerhalb irgendwo dreht und mehrere Tage aufeinander hockt. Also was beim Dreh passiert, bleibt am Drehort und wir machen alle professionell weiter danach. Nein, kleiner Scherz. Also ich hatte sehr viel Spaß. Es ist wahnsinnig unterhaltsam. Das wären so meine Erwähnungen außerhalb der Skala. Wir müssen aber Night Stage nochmal erwähnen. Ja. Einfach großartiger Film. Lief bei den Perlen, lief auf der Berlinale,
lief in Braunschweig.
Ja, also wenn ihr jetzt den Film nicht gesehen habt, dann weiß ich jetzt auch nicht. Also dann, ja.
Damit haben wir unsere Quote erfüllt, jede Folge einmal Night Stage zu erwähnen, ja. Zu empfehlen.
Ja. Genau. So.
Jetzt aber mal Nägel mit Köpfen. Also wir müssen jetzt eigentlich schon nochmal so wirklich die Top-Filme des Jahres. Also es muss ja irgendwas gegeben haben, oder? Also nachdem ich, also 2024 ist es mir viel leichter gefallen, so meine Filme des Jahres zu nennen. Es gab I Saw the TV Glow, es gab La Chimera, der, glaube ich, wirklich, also noch auf sehr lange Zeit einer meiner Lieblingsfilme bleiben wird und mich noch lange begleiten wird. Challengers, also Poor Things, gab es auch angeblich Leute, die den mochten. The Beast von Bertrand Bonello war auch toll. Aber wir müssen ja auch dieses Jahr irgendwas gefunden haben, oder?
Ich habe einen Film, den ich sehr, sehr gut fand, glaube ich, aus den falschen Gründen. Es ist nämlich September 5 von Tim Fellbaum. Der spielt 1972 in München, als gerade die Olympischen Sommerspiele sind. Und es kommt da leider im Olympischen Dorf zu einer Geiselnahme. Und einfach, weil es vorher sowas in diesem Ausmaß noch nicht gab, sind einfach die ganzen Institutionen, die Polizei sind einfach überfordert. Die wissen nicht, wie sie dem Herr werden sollen. Und in diesem ganzen Chaos gibt es ein amerikanisches Senderteam von der ABC. Und die sind da und fragen sich jetzt, wir sind so nah dran, wir müssen darüber berichten. Wir sind nur wenige Häuserblocks davon entfernt. Und die starten dann einen 21-stündigen Live-Marathon und berichten über diese Geiselnahme. Und es ist, also ich finde, der Film ist unglaublich gut gemacht. Obwohl wir die ganze Zeit nur in diesem Studio sind, in diesem Aufnahmestudio, bekommt man halt diesen ganzen Schrecken und diese ganze Anspannung und diese ganze Situation einfach unglaublich gut mit. Und was ich besonders schön an diesem Film fand, es wird einfach sehr deutlich gezeigt, wieso ja, in den 70ern so ein Fernsehsender funktioniert hat. Dass man nicht irgendwie, wir haben jetzt was mit der Kamera gefilmt, wir ziehen das kurz mit der SD-Karte drüber und dann können wir das rein theoretisch senden, sondern wir haben analogen Film, der muss erst entwickelt werden. Das dauert so viele Stunden oder wir haben eine Zeitangabe, wann wir das erst senden können. Wir müssen das schneiden. Wenn wir live gehen, brauchen wir Infos, die bestätigt sind. Das kann man nicht eben einfach mal irgendwie googeln. Wir sind die Leute, die jetzt die ersten Informationen, wir geben die Informationen, wir bekommen sie nicht von irgendwoher, weil alles ganz frisch und vor Ort ist. Und es gibt eine Frau, die die Titel, also die Namen setzt analog, also die, was wir jetzt irgendwie digital einfügen von einer Bauchbinde oder sowas, was alles PC gemacht wird. Das muss alles analog gemacht werden und jetzt die ältere Generation wird sagen, so ja, was ist daran so toll? Ich fand's unglaublich beeindruckend, dass der Film da doch einen sehr genauen Einblick gegeben hat, wie viel Arbeit dahinter gesteckt hat früher und wie man Sachen einfach anders handeln musste.
Und es geht auch noch um die ethische Dimension des Ganzen.
Um Gott, ja.
Also ob,
ja.
Ob das jetzt quasi journalistisch integer oder vielleicht sogar gegeben oder eine Pflicht ist, aus dieser Geiselnahme der israelischen Athleten so ein Live-Event zu machen, also beziehungsweise dem so einen Event-Charakter zu geben, unfreiwillig.
Ja, also das muss man noch dazu sagen, also der Film hat unweigerlich bei mir Pluspunkte bekommen durch die Art, wie diese Vorgänge gezeigt werden. Aber auch gibt es Szenen, wo sich irgendwann gefragt wird, können die Terroristen eigentlich auch das Fernsehen gucken, was wir gerade senden? Geben wir denen gerade Informationen und bringen dadurch zum Beispiel die Polizei in Gefahr, die versucht, diese Geiselnahme zu beenden. Also da kommt ganz viel zusammen, finde ich. Also ich hatte ein sehr schönes Kinoerlebnis mit September 5 und empfehle den auf jeden Fall.
Mia, was hast du denn auf der Liste, auf der Shortlist sozusagen?
Ja, ich muss direkt mit einem kleinen polarisierenden Geständnis einsteigen in mein erstes Highlight, denn ich hasse Biopics. So, und ich weiß, das ist vielleicht für manche ein kleiner Hot-Take zu Beginn, aber ich finde gerade auch in den Jahren 2023 und 2024 extrem gab es so krass viele Biopics. Und ich finde diese Obsession von Hollywood und auch der Musikbranche dann mit der Beschäftigung mit dem Selbst mittlerweile unerträglich. Und die Leute sind nicht mal tot und bekommen schon Biopics, ja. Weißt du? Und dann sieht man diese Fremdscham-Interviews von Hollywood-SchauspielerInnen, die bei irgendwelchen Nonchalant, bei irgendwelchen Talkshows sitzen und so peinliche öffentliche Vorsprechen haben, weil sie dann irgendwie sich für das Biopic quasi bewerben wollen für, weiß ich nicht, Joan Didion oder sonst irgendwen. Ne? Ich finde, wir können aufhören mit Biopics. Mhm. Und wenn wir schon dabei sind, sollten wir auch gerne die Remakes erstmal auf Eis legen. Das war erstmal mein kleiner Hot-Take zu Beginn, denn nach meiner kleinen Hasstirade komme ich nämlich nun zu einem Biopic, das ein Highlight von mir war und das meiner Meinung nach fantastisch gelungen ist, nämlich Kneecap von Rick Papiat. In Kneecap geht es, also Kniescheibe, in Kneecap geht es um das irische Hip-Hop-Trio aus Belfast, also aus Nordirland, und deren Gründung. In dem Film wird so dieser Konflikt in den späten 2010ern behandelt, wo es um die, ich sage mal, Unabhängigkeitsbewegung der Nordiren von Großbritannien geht und auch eben diesen Erhalt der eigenen Sprache und Kultur. Und einer von zwei jungen Nordiren, Liam, wird von der Polizei festgenommen zu Beginn des Films und weigert sich, britisches Englisch zu sprechen und behauptet, er könne nur Irisch sprechen. Und dann wird ein Irischlehrer als Dolmetscher zum Verhör geholt. Und dabei sieht er dann das Notizbuch von Liam und entdeckt mal, ich sage, sein lyrisches Talent, um es mal so auszudrücken. Und dann gründen die zwei Jungs und der Lehrer das Hip-Hop-Trio Kneecap. Und der Lehrer bleibt natürlich auch erstmal dafür erst anonym, weil er nun mal Lehrer ist an einer Schule. Aber sie machen halt eben diese Songs auf Irisch. Das verbindet so diese Unabhängigkeitsbewegung und auch das Einstehen und Erhalten der eigenen Sprache und Kultur. Ich wusste selber nicht so viel über die Geschichte und fand das da gut sehr sinnbildlich oder sehr gut so einen Einblick zu bekommen. Es wurden so ein paar Dinge miteinander verglichen oder also an Struggles, sage ich jetzt mal, die nicht so ganz zusammengepasst haben, finde ich. Nichtsdestotrotz war der Film super witzig und ich muss auch sagen, ich habe ihn damals spontan in einer Sneak Preview gesehen.
Perfekt.
Exakt. Ich hatte also auch absolut keine Ahnung, dass ich da gerade ein teils fiktionalisiertes Biopic schaue. Das heißt, mein Hass konnte gar nicht erst entflammen zu Beginn. Und ich wusste auch nicht, dass die Schauspieler halt die echte Band sind. Ich saß da komplett unbefleckt im Kinosaal und habe mich dem Ganzen hingegeben. Leider wurde die Version gezeigt ohne die Untertitel. Das heißt, ich musste erstmal mich auf Englisch mit irischem Akzent einnorden. Nichtsdestotrotz, auch diesen Film im Kino gesehen zu haben, war ein großer Aspekt, warum das für mich ein Highlight in diesem Jahr war. Ich weiß nicht, ob ich ihn genauso gut gefunden hätte, hätte ich den einfach im Streaming geschaut oder ob ich ihn überhaupt geschaut hätte, wenn ich ihn nur im Streaming gesehen hätte oder irgendwie auf irgendeiner Plattform. Deswegen kann ich den sehr empfehlen, falls ihr den noch nicht geschaut habt, weil der super viel Spaß macht. Der hat auch so ein paar Druffi-Drogenszenen und so. Ich bin da sehr empfindlich, weil ich finde es meistens extrem langweilig, Leuten bei Konsum oder beim Druffsein zuzuschauen. Aber das war trotzdem extrem witzig gemacht. Und ja, tolle Empfehlung. Man kriegt so einen kleinen Einblick in nordirische Geschichte. Ich habe jetzt also ausnahmsweise, wo ich dazu aus Versehen gezwungen, ein Biopic zu schauen, das ich tatsächlich gut fand.
Ja, und man geht mit mehreren Ohrwürmern raus, ne?
Ja.
Wir haben den im Kino im Sprengel auch gezeigt. Und der Verleiher hat uns eine Festplatte mit drei Versionen geschickt, die unklar benannt waren. Also möglicherweise ist uns das Gleiche passiert wie bei dem Kino, in dem du warst. Es war nämlich aus den Dateinamen nicht ersichtlich, welche Fassung welche Untertitel oder welchen Bereich untertitelt. Wir haben auch zuerst die falsche Fassung abgespielt und mussten uns nach 10 Minuten noch mal kurz beim Publikum melden und sagen, Entschuldigung, wir machen schon noch mal die Fassung mit an die alles untertitelt. Also das, da möchte ich das Kino, in dem du warst, in Schutz nimmst. Auf jeden Fall sehr sportlich und ambitioniert, dass du dich da zum Teil ohne Untertitel durchgeschlagen hast. Nicht
du
schlecht.
Musst dieses Kino nicht in Schutz nehmen, denn es war einfach nur das räudige Cinemax.
Ach so, ja, dann.
Und wenn jemand absolut, Entschuldigung für den Ausdruck, keine Fix gibt, ja, dann ein Cinemax.
Ja, straight to hell. Dann geht zugrunde daran. Natürlich, ja, klar.
Linus, was war denn eines deiner Highlights?
Ja, ich habe es vorhin bei meiner Eurospy-Eskapade in der Quarantäne schon kurz erwähnt, dass ich mich im Spionagegenre umgetan habe. Und das hatte den Grund, dass mir Reflection in a Dead Diamond dieses Jahr wahnsinnig gut gefallen hat. Ich konnte den auf dem Breuhan Fantastic Festival hier in Hannover im Koki sehen. Wir haben in Folge 3, glaube ich, auch ausführlich darüber gesprochen. Und ich möchte diese Empfehlung, die ich da ausgesprochen habe, noch einmal bekräftigen. Der hat leider keinen so breiten Kino-Release bekommen dieses Jahr, wie er es verdient hätte. Aber das ist ein absolut ekstatisches Mischwerk. In der Folge 3 haben wir, glaube ich, 20 oder 25 Mal Genre, Genre, Genre gesagt. Genre-Mix, Genre-Verhältnis, Genre-Elemente. Aber das ist eben das Hauptthema dieses Films. Also er kollagiert aus dem Eurospy, aus dem Giallo alle möglichen Elemente in einer unheimlich grellen so Compilation-Logik zusammen, hat ein extrem präzises Sounddesign, eine sehr gute, klare visuelle Ästhetik und ist eben am Ende kein reines Tributkino, kein reines Pastiche-Kino, sondern steht auf eigenen Beinen und erzählt uns auch über das Verschwinden seines Gegenstands, also seiner Genres selber noch eine Geschichte. Ich finde den für den Standpunkt, den das Kino und den sozusagen auch das Prestige-Kino im Moment hat und das Franchise-Kino, finde ich den unheimlich tonangebend und diskursiv ganz, ganz, ganz entscheidend. Und ja, wünschte mir wirklich, den hätten dieses Jahr mehr Leute gesehen. Der hatte so ein bisschen Buzz am Anfang des Jahres nach der Berlinale. Aber das ist danach irgendwie so ein bisschen verhallt. Also ich habe das Gefühl, den haben viele schon wieder vergessen. Jetzt, Ende des Jahres, habt ihr auch die Möglichkeit, im Streaming den endlich nachzuholen. Und ich würde euch alle bitten, das unbedingt zu tun. Reflection in a Dead Diamond ist bei mir ein starker Platz 2, den er ganz knapp gegen In die Sonne schauen verteidigen konnte.
Ich würde einfach mal weitermachen.
Ja.
Nämlich jetzt mein kleines Anteasern vom Beginn der Sendung auflösen, dass ich so ein bisschen auf ein Highlight warten musste, nämlich auf Bogonia von Yorgos Lanthimos. Ja, wir hatten ihn eben schon mal erwähnt mit Poor Things, den du nicht so gut fandest, Linus. Ist okay? Nein.
Was soll ich sagen?
Was soll ich machen? Ja, Bogonia erzählt von der CEO eines Biomedizinkonzerns, Michelle Fuller, die von Teddy entführt wird, nämlich einem Verschwörungstheoretiker, der sie für einen Alien hält. Mehr möchte ich da eigentlich nicht zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was dieses Kammerspiel, würde ich eigentlich fast schon sagen, dann da entfaltet. Ja, ich fand den gut. Ich weiß nicht, ich hatte mir jetzt irgendwie, ich dachte jetzt.
Jetzt gibt's hier richtig aggressive Verhandlungen.
Ja, na, also ich kann einfach vielleicht sagen, dieses dünne Kinojahr 2025. Ich dachte die ganze Zeit so, ja, wann ist denn jetzt mal wieder, dass ich im Kino sitze und mir denke, das hat jetzt richtig Bock gemacht, richtig guter Abend. Ich komme aus dem Kino raus und meine Persönlichkeit hat sich ein bisschen geändert und jetzt glaube ich an Aliens oder auch nicht. Ja, ich hatte einfach einen unglaublich guten Abend. Die Performance von Emma Stone und ich weiß gerade.
Jesse Plemons.
Ja. Dankeschön. Die beiden funktionieren großartig zusammen und Lanthimos, wie ich ihn liebe, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Mira, du hast den auch gesehen, ne?
Genau. Ich finde Yorgos Lanthimos an sich auch super. Lobster, würde ich sagen, ist einer meiner Lieblingsfilme. Den fand ich auch fantastisch. Poor Things war ich leider auch nicht so der Fan von. Weswegen ich ein bisschen, und auch aufgrund der Prämisse dieses, hey, eine Frau wird entführt und legit gefoltert, hat mich so ein bisschen abgeschreckt erstmal, dass ich überhaupt Bock auf diesen Film hatte. Weil ich mir dachte, ich muss nicht von einem männlichen Regisseur sehen, der gerade eine Frau quasi foltert. So, ne? Das waren so diese Sachen, die man ja schon über den Trailer dann mitbekommen hatte. Ich muss aber sagen, am Ende fand ich den Film, also bin ich froh, dass ich ihn geschaut habe. Ich würde ihn jetzt nicht zu meinen Highlights zählen, Und ich wurde leider durch einen Podcast, den ich höre, gespoilert. Und da ist so die großen Fragen, die der Film ja aufwirft und die über den ganzen Film hinweg versucht werden zu beantworten. Das wusste ich dann schon. Ich fand es trotzdem interessant, das aus der Linse zu sehen. Ich fand bei diesem Film, als ich den geschaut habe, habe ich mich die ganze Zeit so gefühlt, als würde ich einen Film so ein Kultklassiker aus den 80er, 90ern sehen. Weil der sowohl vom szenischen Aufbau her, dann hat er ja auch so dieses, das sieht aus wie alter Film zum Teil, ne? Also das Color Grading ist ja auch so sehr auf älter gemacht, sage ich jetzt mal, aber in diesen modernen Kulissen, aber auch der Soundtrack. Ne? Also da habe ich mich so ein bisschen so gefühlt, als würde ich so diese 90er, Anfang 90er Jahre Thriller mir anschauen. Und gerade durch diese lauten Soundeffekte oder diesen Score saß ich da wirklich manchmal und habe so ein bisschen gelächelt, weil ich mir dachte, ach Mensch,
wie früher.
Wie damals, als ich 5 Jahre alt war. Nein. Ich fand den an sich auch gut. So, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Time and Place ist, um zu sehen, wie Frauen gefoltert werden. Hätten mich wahrscheinlich mehr gefreut, wenn es ein männlicher CEO gewesen wäre. Trotzdem hat der Film natürlich ja was über das Frauenbild und wie mächtige Frauen angesehen werden, porträtiert. Ne? Ich finde es immer nur ein bisschen, ich nenne es mal icky, wenn das Männer machen.
Ja, total guter Punkt. Kann ich total verstehen. Nochmal aber zu diesem einen Punkt mit den so dieser Stil oder das Color Grading. Ich finde es auch immer sehr schön in Filmen, wenn die so eine Zeitlosigkeit erzählen. Ja. Also man hat irgendwie so Hinweise, man sieht ein Smartphone oder bestimmte Automodelle und merkt so, okay, das muss jetzt ungefähr nach späte 2000er sein oder 2010er. Aber das Bild und der Soundtrack und der Stil erzählt mir was anderes. Das finde ich immer gut.
Ich finde so dieses ganze Haus, wo Jesse Plemons halt wohnt, das kann man überhaupt nicht einordnen. Das ist ja so dieses ein bisschen lower middle class American oder verarmte Familie mäßig. Und in Verbindung mit dieser Hightech-Villa, in der sie lebt und so, die man aber kaum sieht. Das stimmt schon. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen in diese 90er-Jahre-Ästhetik zurückversetzt gefühlt oder erinnert gefühlt, weil der so ästhetisch relativ zeitlos ist. Also auch bis hin so zum Ende des Films, welche Art von Special Effects zum Beispiel über den Film hinweg zum Tragen kommen. Ne? Das ist irgendwie nichts, wo man so Hightech, CGI, whatever hat, sondern man hat so das Gefühl, man schaut irgendwie was Älteres. So.
Das ist doch eigentlich auch schön, wenn wenn ein Film eigentlich eine Szenerie, die sehr bedrohlich ist, also wir gucken ja zwei Tätern gerade dabei zu, wie sie planen und miteinander reden, aber dann kommt eine andere Stimmung auf. Das hat mich vielleicht auch so ein bisschen an Bogonia abgeholt.
Ich möchte beim Thema Verschwörungstheorien und Täterperspektiven, wenn das gestattet ist, gleich mit meinem Film des Jahres einhaken.
Sehr gerne.
Ich muss bedauerlicherweise, sehe ich mich von der Lage im Kino dazu gezwungen, den ultimativen Film-Bro-Move zu machen und den Ari Aster-Film als Film des Jahres zu nehmen, der dieses Jahr rausgekommen ist. Ich hab mir das auch anders vorgestellt, aber Eddington ist einfach wirklich wahnsinnig gut. So.
Ist okay, Linus.
Ja,
ist okay.
Wir verzeihen dir.
Ich bin wirklich auf dem Weg in eine waschechte Krise, was den Diskurs um diesen Film herum angeht. Ich war kurz davor, für diese Sendung noch einen Beitrag zu erstellen, wo ich einfach 2 Minuten lang schreie, weil ich es unglaublich finde, wie der teilweise missverstanden und verrissen wird. Der erzählt uns ja die Geschichte um eine amerikanische Kleinstadt zur Zeit des ersten Corona-Lockdowns und sich in dieser Stadt zuspitzende politische Spannungen zwischen dem so rechtsideologisch neigenden und sich immer weiter radikalisierenden Sheriff, der von Joaquin Phoenix gespielt wird, und dem eher liberal neigenden Bürgermeister der Stadt, der von Pedro Pascal gespielt wird. So. Das heißt, der Film beschäftigt sich sehr viel mit so politischer Polarisierung und ich erlebe das die ganze Zeit, dass Leute den in so dieser Schilderung dieser Extreme irgendwie als politisch relativistisch auffassen. Und es ist mir wirklich, es tut mir auch leid an alle, mit denen ich mich in den letzten Wochen darüber schon mal unterhalten habe, aber es will mir einfach nicht in den Kopf, wie man diesen Film schauen und zu dem Schluss kommen kann, weil er ein Ausflug in eine rechte und eine rechtsideologische und eine letzten Endes faschistische Psychose ist. Also er erzählt uns eigentlich den Verlauf eines faschistisch geprägten Realitätsverlustes, der dann am Ende notwendigerweise in auslöschende Gewalt umschlägt. Und ich finde lange nicht alle Witze, die in diesem Film gemacht werden, gelungen und gut. Es gibt sicherlich auch so kleine relativistische und so ein bisschen anti-linke Momente in dem Film, aber insgesamt würde ich sagen, ist er wahnsinnig gelungen da drin, uns diesen langsamen Abstieg in die komplette Negation der politischen Gegenseite zu zeigen. Die letzte, würde ich sagen, Dreiviertelstunde spricht die Sprache eines Actionfilms, also eines so 80er-Jahre-Actionfilms. Das heißt, da wird auch so der politische Geist der 80er-Jahre mit dem Maschinengewehr verwirklicht. Ich bin selber ein bisschen überrascht davon, dass ich den so eindringlich und so fesselnd fand. Aber ja, ich muss es leider sagen, Eddington ist mein Film des Jahres, so wie die Lage aussieht. Und ich entlade alle dazu ein, sich mit mir darüber zu streiten. Herzlich gerne. Ich verteidige den Film vehement, wenn es sein muss. Ich wollte nie in dieser Lage sein, aber jetzt ist es so.
Das ist völlig okay, Linus. Vielen Dank, dass du vollends in die Emotionen reingegangen bist. Da musste auf jeden Fall etwas raus. Nein, ich würde den auch noch sehr gerne gucken, weil ich jetzt langsam wirklich gerne wissen muss, was ist denn da los? Also was hat Linus hier so...
Haben wir ihn verloren?
Ja.
Ja. Möglicherweise. Ja, vielleicht war es das mit mir.
Ja. Vielleicht, den habe ich nämlich noch vergessen, weil wir den schon mal in der Sendung hatten, aber ich möchte ihn noch mal erwähnen und jetzt vielleicht als Gegengewicht zu Eddington. Ich fand Miroir Nummer 3 von Christian Petzold auch dieses Jahr sehr schön. Und ich muss auch sagen, wie bei Bogonia, ich dachte so, komm, Petzold, da kann jetzt nicht viel schief gehen.
Mach's nochmal, Christian.
Ja, wirklich. Es ist leider so. Es ist nicht sein stärkster, das habe ich auch schon in der Sendung gesagt, wo ich den besprochen habe. Aber ich finde, es ist ein sehr schöner Film mit tragischer Einleitung am Anfang. Aber ich möchte in diesem Film wohnen. Einfach auf einer Terrasse sitzen und Pflaumenkuchen essen und Kaffee trinken, bis man an einer Koffeinüberdosis stirbt, finde ich, ist doch einfach ein guter Ausblick.
War auch einer von Jonas Faves, ne?
Genau, ja.
Mira, du hast aber auch noch einen auf der Liste, oder? Da bin ich sehr gespannt, was du da jetzt noch hast.
Also, ich komme jetzt hier in diesem Podcast ein bisschen so rüber, als wäre ich so ein krasser Horrorfan und Freak, aber ich kann mich da wiederholen, was ich auch am Anfang meinte. Es gab einfach mehr im Horrorgenre im Kino oder was mich dann interessiert hat als sonst. Eddington zum Beispiel. Ari Aster hat mich leider verloren bei Beau Is Afraid.
Fair enough.
Und auch bei Joaquin Phoenix. Ich bin da echt mittlerweile so, das ist so mein Duo, wo ich die Augen so weit in meinen Kopf verdrehe. Aber trotzdem, weil ich mir Sorgen um dich mache, Linus, werde ich mir den natürlich auch noch anschauen, um zu gucken, ob wir uns darüber streiten können.
Bitte helft mir.
Ob wir eine Intervention dann machen müssen oder nicht.
Aber ansonsten ist es ein angstfreier Raum, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
Wir schaffen das gemeinsam, Linus. Ja. Keine Angst.
Danke, dass ihr mir Raum gegeben habt.
Gerne doch.
So, der Film, den ich aber mitgebracht habe, ist Weapons von Zach Cregger. Und das ist ein Mystery-Horrorfilm und da geht es darum, dass 17 Kinder, die alle in derselben Schulklasse sind, mitten in der Nacht von zu Hause wegrennen. Und dann für alle, die wissen, das ist in einer T-Pose, also die Arme von sich weggestreckt. Das sieht sehr ikonisch aus, wie sie dann einfach wegrennen. Man sieht das über diese Überwachungskameras. Der Film ist so aufgebaut, dass wir den Plot bzw. Teile des Plots aus verschiedenen Perspektiven sehen und sich dann somit ein Gesamtbild zusammenstrickt. Deswegen ist da so ein bisschen so eine Connection zu Magnolia. Der Film wurde wohl auch von Zach Cregger genannt als Inspiration, weil es eben diese ganzen Perspektivwechsel gibt und diese ganzen Personen, die miteinander verwoben sind. Und wir haben dann halt zum einen die Sicht der Klassenlehrerin, die beschuldigt wird, vielleicht etwas mit diesem Verschwinden zu tun zu haben. Wir haben da einen trauernden Vater, einen Polizisten, einen Drogenabhängigen, aber auch die Sicht des einzig verbliebenen Jungen aus der Klasse, der nicht verschwunden ist. Und mit jedem Perspektivwechsel schalten wir so als Zuschauende neue Informationen über den Verbleib der Kinder frei. Das klingt jetzt erstmal so, als würde sich das ewig ziehen, aber der Film, finde ich, löst das ganz gut Zach Cregger sagt euch auch vielleicht etwas. Er hat auch Barbarian gemacht von 2022, was auch ein, ich sage mal, recht spezieller Horrorfilm ist. Und er schafft es recht gut, Humor und Schrecken und auch ein bisschen Brutalität so zu verbinden, dass man so als Zuschauende so auf so eine unberechenbare emotionale Reise genommen wird. Und ich würde auch sagen, auch bei Weapons, genauso wie bei Barbarian damals, zu keinem Zeitpunkt kann man so wirklich vorhersehen, wie der Film weitergeht. Und auch die Themen, die dort behandelt werden, sind so sehr vielfältig, beziehungsweise offen für Interpretationsspielraum. Ich weiß, Linus, wir beide haben auch darüber geschrieben und hatten auch verschiedenste Interpretationen. Und ich finde sowas dann mal recht gut, wenn so ein Film sowas hergibt. Amy Madigan spielt, ich sag mal in Anführungszeichen, das Monster und ihr Character Design ist auch wirklich absolut wild. Also, falls ihr diesen Film Longlegs gesehen habt mit Nicolas Cage, da war ja auch ein sehr wildes Character Design. Ich finde, da hat nochmal quasi die Bösewichtin von Weapons nochmal einen draufgelegt. Ihr habt vielleicht Bilder davon gesehen, aber sie spielt so eine extrem alte Frau, die sich aber sehr farbenfroh kleidet. So eine knallrote Perücke mit den shortest Baby Bangs, die man sich vorstellen kann, trägt und auch so sehr starkes Make-up, was so ein bisschen auch an Clowns Make-up erinnert. Allein das ist schon iconic. Und was für mich auch diesen Film so besonders gemacht hat, ähnlich wie bei Kneecap, ich habe ihn im Kino gesehen. Und ich habe ihn auch spontan gesehen. Ich wollte mit einer Freundin eigentlich einen anderen Film gucken. Der lief aber nicht mehr. Und dann haben wir uns gedacht, gucken wir uns Weapons an. So, allein für die Reaktionen mit den anderen Kinobesuchenden, diese Reaktion zu teilen, angefangen bei so beim Lachen über witzige Momente oder so absurde Momente, ne? Auch wenn man zum ersten Mal das Character Design von Amy Madigan sieht, man muss halt so ein bisschen lachen, weil es halt einfach funny aussieht, aber bis hin zu wirklich Momenten, wo der ganze Kinosaal so gemacht hat. Und wenn dann so, ich sag mal so 20, 30 Leute in einem Saal sitzen und alle kollektiv so oder sich erschrecken oder bei manchen Momenten wirklich einfach so, man gefühlt spürt, wie alle ihre Fingernägel in die armen Sessellehnen reinpressen, weil es so spannend wird, hat sich das total gelohnt. Ich bin sehr froh, diesen Film im Kino gesehen zu haben. Einfach für diese kollektive Experience. Also im Grunde sind meine zwei Highlights auch wieder noch so eine Werbung für geht ins Kino. Und ich weiß, Kinoetikette ist in vielen Kinos immer noch nicht gut. Die Leute reden nebenbei und essen die lautesten Snacks der Welt. Aber für diese kollektiven Emotionen, wenn es denn gute Filme sind, lohnt sich das dann doch, dass man halt nicht alleine auf seinem Sofa sitzt und dann diese Schreckmomente hat, sondern die halt mit super vielen Menschen teilt.
Ja, also das kann ich aus meiner Weapons-Sichtung ganz genau bestätigen. Ich habe den nämlich alleine zu Hause auf dem Sofa gesehen und den Reiz nicht ganz nachvollziehen können. Weil ich dann dachte, ja, okay, aber es zieht sich auch schon. Also ich glaube, ich hätte diese Publikumsmomente und dieses Mitfiebern sehr gut gebrauchen können, denn so fand ich ihn ein bisschen, und das kommt jetzt aus meiner Perspektive, wo ich gerade Anakin als meinen Film des Jahres bezeichnet habe, kommt das nicht gerade glaubwürdig rüber, aber ich fand den diskursiv so ein bisschen überladen. Also er nimmt sich schon sehr viele Themen vor, fand ich. Und ich fand ihn dann aber in der Länge seiner Zeit trotzdem irgendwie so ein bisschen schleppend. Aber ich glaube ich dir sofort, dass der im Kino ganz, ganz anders gezündet hat. Der hat ja wirklich einige sehr intensive Momente und auch Sachen, die so wirklich fast so Crowdpleaser-mäßig sind. Also ich will jetzt auf das Finale noch nicht eingehen oder wie die böse Kraft in diesem Film am Ende möglicherweise zur Strecke gebracht wird. Aber das ist schon sehr unterhaltsam. Das sehe ich auf jeden Fall ein. Ja.
Ja, und ich mochte da halt einfach, wie gesagt, dass dieser Film so viel Interpretation zulässt. Es geht natürlich irgendwie um Trauer, aber dadurch, dass ja auch Kinder verschwinden, gerade eine Schulklasse, war das für mich auch zum Teil so ein Sinnbild auf so Waffengewalt an Schulen, so Amokläufe. Aber an einer Stelle, das ist so eine Art Traumsequenz, ist plötzlich, und ich weiß nicht, ob das halt der namengebende Part ist, aber ist so ein Maschinengewehr schwebt, ein übergroßes Maschinengewehr schwebt über einem Haus. Und wenn man das so sieht, ist das so, was geht hier ab? Ja. Also es ergibt in dem Moment überhaupt gar keinen Sinn, aber das sind so alles Punkte, wo ich denke, ja okay, da gibt es super viel Angriffsfläche. Ne? Also für mich war das viel, ging es um School-Shootings, so, die in den USA ja gang und gäbe sind leider. Und aber im Grunde genommen ist es auch einfach ein Film, auch ein bisschen wie bei Bring Her Back, den ich eben nannte, der über Trauer geht und verschiedenste Bewältigungen von Trauer und Verlust.
Es geht auch so ein bisschen um den autoritären Umbau in den USA, könnte man sagen. Also das ist, glaube ich, kein schlimmer Spoiler, aber diese entführten Kinder werden ja auch quasi zu lebenden Waffen umgewandelt. Also es geht schon auch ja um die Militarisierung eigentlich von Kindern und Jugendlichen. Ich finde ihn aus der Perspektive auch wirklich also diskursiv ganz fruchtbar. Und er steuert halt mit diesen ausgestreckten Armen, würde ich sagen, und diesem so halb weggetretenen, aber irgendwie doch noch aggressiven Rennen eines der also ein neues ikonisches Bild zum Horrorkanon bei. Das fand ich schon auch sehr eindringlich, auf jeden Fall.
Ich merke jetzt auch so in unserer Zusammenfassung oder in unseren Highlights, auch bei Eddington und so und auch bei Begonia, bei Weapons, so ein verbindendes Element, was vielleicht auch für 2025 oder die Filmlandschaft gilt, ist dieser offene Diskurs darüber, über diese Polarisierung. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, ob für mich quasi erstmal Zeit ins Land gehen muss, dass ich es aushalte, so offene Diskurse in den Filmen zu sehen. Aber an manchen Stellen, wenn dann halt eben diese offenen Diskussionen sind, die ja so stellvertretend gehalten werden. Ne? Also Eddington beinhaltet so dieses liberal versus konservativ. Dann bei Begonia ist ja auch so ein bisschen, geht es um Politik und über so Identitätspolitik, ne? Wo er auch in einer Szene sagt, ich war schon alles, ich war far right, ich war left, ich war moderate und so, ne? Also ich habe jede politische Strömung durch und so und hier bin ich jetzt gelandet. Und ähnliches auch bei Weapons. Ich finde, Weapons hat es nicht so offen angesprochen, aber dass ich immer mehr in Filmen einfach sehe, wir sprechen jetzt aktiv quasi den Elefanten im Raum an, mhm, und kauen jetzt den Zuschauenden eben diese Diskurse vor. So, und bei mir ist manchmal, wenn es zu plump gemacht ist, ähnlich wie bei Mickey 17. Ne, der Film, der war nicht subtil, wie Linus auch sagte. Aber wenn es mir dann nochmal vorgekaut wird, dann erwische ich mich auch dabei, wie ich so ein bisschen die Augen verdrehe und mir denke, ja, ich sehe das jeden Tag in den Nachrichten, bitte lass mich in Ruhe. Ne? Das ist auch nochmal so ein Ding, was ich jetzt gerade so raushöre oder so diese tiefe Verbindung, die ich sehe.
Das ist dann vielleicht der Geist des Jahres im Film, oder? Also, und ich glaube, an diese Art von Diskurs-Blockbuster brauchen wir uns aber auch nicht gewöhnen, weil ich schon das Gefühl habe, dass die jetzt durch das Eingreifen der Trump-Regierung in den USA und die Beteiligung an bestimmten Produktionsprozessen auch wahrscheinlich verschwinden wird. Also ich glaube, dass wir da jetzt so die letzten richtig starken Positionsgesten von Hollywood erstmal für eine Weile gesehen haben und Hollywood ansonsten vor der autoritären Wende wahrscheinlich einknicken wird, oder? Ich denke, das ist das letzte Jahr, wo wir so viele diskursiv so drastische und so positionsstarke Filme gesehen haben. Zumindest für eine Weile. Das würde ich mal leider vermuten.
Sie müssen jetzt wieder subtiler werden. Also, ja. Oder wäre ja der Wunsch oder die Vermutung, dass wenn sie es nicht komplett lassen, dass es wieder hin zu Richtung Animal Farm geht, ne? Also oder Fabeln geht quasi, ne? Und das eben nicht mehr so offen diskutiert werden kann oder darf. Das sind vielleicht Beobachten, die man machen muss. Aber vielleicht ist das ja auch, weil die Zeiten jetzt momentan nicht so die rosigsten sind. Vielleicht ist auch deswegen es gerade eine gute Zeit für Horrorfilme. Ja. Und Horrorfilme waren ja schon immer einfach ein Abbild des Diskurses oder der Gesellschaft oder der Ängste, die gerade so da sind. Ich bin da gespannt, was noch so kommt. Ich hoffe, sie hören nicht auf, zumindest Dinge zu behandeln. Aber es darf auch wieder ein bisschen subtiler werden. Aber bin ja trotzdem gespannt, wo das alles hinführt. Also welche Art von Film jetzt noch Gelder bekommt. Ja. Wie subtil muss man werden oder wie offen muss man werden?
Ja, damit kommen wir auch ans Ende von unserer Diskussion von 2025. Lasst euch dazu, zu Hause auf jeden Fall von Horrorfilmen durch den Winter helfen. Ihr hört uns morgen nochmal, wenn ihr diese Sendung am Ausstrahlungsdatum hört. Nämlich am 25. werden wir um 11 Uhr nochmal eine kleine Feiertags-Sondersendung machen und da unter anderem den heißesten Film-Jesus aller Zeiten besprechen. Also klingt euch da auf jeden Fall rein, findet ihr auch in der Mediathek. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Jahr dann wieder beim kleinen Saal, den wir jetzt verlassen. Ich danke euch ganz herzlich. Michaela, vielen Dank, dass du dir kurzfristig Zeit genommen hast.
Gerne.
Und ja, einen schönen Jahreswechsel. Kommt gut durch die Feiertage. Und
rutscht gut rein ins neue Jahr.
Ganz genau. Und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Der kleine Saal ist eine ehrenamtliche Produktion für Leibniz FM. Ihr hört uns auf einem offenen Sendeplatz. Unsere Sendungsbeauftragte ist Jonas Helmrichs. Redaktion: Clara Wigner-Aneck, Linus Misera und Jonas Helmrichs. Schnitt und Musik: Linus Misera. Folgt dem kleinen Saal auch gerne auf Instagram, um keinen Kinotipp zu verpassen.